Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und die sagen Ihnen guten Morgen.
Sagen Sie guten Morgen nämlich.
Guten Morgen.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Turm.
Wenn eine 14-Jährige das olympische Turmspringen gewinnt, ist das dann ein sportlicher Erfolg oder eine pädagogische Katastrophe? Wir sprechen darüber.
Außerdem sprechen wir über den Eiffelturm. Allerdings nicht über den in Paris, nicht mal über den in Las Vegas, nein, über den in Berlin.
Natürlich. Und wir sprechen über die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ist da was dran? Gab es eine mögliche Ursprache? Und wie wird sich Sprache in Zukunft entwickeln?
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Turm ist das Thema unserer Sendung.
Nichts für schwache Nerven ist diese Ausstellung, behaupten manche, die den Narrenturm in Wien besucht haben. In der ehemaligen Einrichtung zur Behandlung psychisch kranker Menschen findet sich heute die anatomisch-pathologische Sammlung des Naturhistorischen Museums. Was es da im Narrenturm zu sehen gibt, das besprechen wir jetzt mit der Generaldirektorin Dr. Katrin Wohland. Guten Morgen, Frau Wohland.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Der Narrenturm, das ist aber eine Bezeichnung, die ist im 21. Jahrhundert nicht mehr ganz politisch korrekt, oder?
Das ist richtig. Als Narren bezeichnet man die Menschen nicht. Und er ist damals gebaut worden als K&K-Irrenanstalt. Irre sagt man heute auch nicht mehr. Aber es war zu der damaligen Zeit tatsächlich eine große Errungenschaft, weil man psychisch Kranke das erste Mal als heilbar angesehen hat.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, damals. Seit wann gibt es denn diesen Narrenturm? Wann wurde der denn gebaut?
Den gibt es tatsächlich schon länger. Der wurde von Kaiser Joseph II. Gebaut und zwar schon 1784. Und das war wirklich vorausschauend für die damalige Zeit. Deswegen spricht man manchmal auch von der josephinischen Aufklärung.
Klasse. Was gibt es denn in Ihrer Ausstellung alles zu sehen?
Die Ausstellung ist jetzt gerade relativ neu gemacht. Also seit 1972 ist die sogenannte pathologisch-anatomische Sammlung unten im Narrenturm untergebracht. Oder eigentlich die ganze Sammlung ist im ganzen Haus verteilt. Aber der untere Teil ist jetzt öffentlich zugänglich und auch ohne Betreuung. Und pathologisch-anatomisch heißt, dass die Organe dargestellt werden von Menschen, die krank waren oder die auch verstorben sind. Das heißt, sie können Raucherlungen sehen oder sie können Brandverletzungen sehen. Sie können Auswirkungen von Infektionskrankheiten sehen. Das heißt, die Ausstellung ist organisiert nach den verschiedenen Krankheitstypen.
Wie weit reicht die Ausstellung denn in der Geschichte zurück?
Es gibt auch relativ moderne Exponate, also Brustkrebs zum Beispiel. Die Dame, die uns das zur Verfügung gestellt hat, die lebt tatsächlich auch noch. Ja, und die ältesten Exponate sind eben aus dem 18. Jahrhundert.
Und worauf sind Sie besonders stolz oder was gefällt Ihnen persönlich am besten?
Was ich persönlich gut finde, ist dieser Zugang wirklich für die große Allgemeinheit, dass man sich mit Krankheiten beschäftigen kann und ja, eigentlich auch nochmal darüber nachdenken, wo ist denn eigentlich die Grenze zwischen gesund und krank? Das ist ein Thema, was ja zum Teil verdrängt wurde, was jetzt aber wieder sehr virulent wird mit Covid. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir die Mechanismen zum Beispiel von Impfungen, wie die eigentlich wirken, dass wir solche Sachen da auch stärker vermitteln können, indem man sich mit den Krankheiten und den Organen und letztlich auch sich selber und seinen Mitmenschen beschäftigt.
Ja, super, super spannend. Sie haben ja gesagt, den Turm gibt es seit Ende des 18. Jahrhunderts und man hat da das erste Mal die Idee gehabt, dass man Leute, die psychische Erkrankungen hatten, auch heilen konnten. Weiß man heute, wie erfolgreich das damals passiert ist? Also wurde da irgendwann auch mal jemand entlassen oder wurden die Menschen da eher betreut, sage ich mal?
Das war sehr unterschiedlich. Also der Turm war gewissermaßen gegliedert aufgebaut. Es wurden auch wieder Menschen entlassen. Das waren ja auch Menschen mit Alkoholkrankheiten oder depressiven Problemen. Und es gab Menschen, die eine Gefährdung oder aus damaliger Sicht auch eine Gefährdung dargestellt haben. Die wurden angekettet. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr der aktuelle Stand der Forschung oder auch der Therapie. Als das aufgelöst wurde, hat man tatsächlich wohl einige Zentner Ketten auch entfernt. Also es wurden Menschen geheilt, aber die Methoden haben sich natürlich verfeinert über die letzten Jahre. Und der Narrenturm wurde dann auch 70 Jahre später aufgelöst. Das Gebäude wurde, das ist ja ein ganz spezielles, sehr rundes, also ein wirklich ganz besonderes Gebäude, wurde dann anderweitig genutzt, auch für Handwerker und als Unterkunft für Krankenschwestern. Und seit 50 Jahren ungefähr ist eben jetzt die pathologisch-anatomische Sammlung in diesem Gebäude untergebracht.
Frau Wohland, ich habe eingangs gesagt, nichts für schwache Nerven ist die Ausstellung, das zumindest behaupten manche. Zucken Sie da zusammen oder würden Sie dem zustimmen?
Und Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Also ich persönlich finde das interessant und wichtig, aber ich bin ja auch Biologin. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht so gut ertragen. Also es ist jetzt nicht so aufgearbeitet, dass man sich gruseln muss. Das wollen wir eben extra nicht, sondern wir haben diesen sehr, sehr ethischen und sehr klaren Zugang gewählt. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die damit nicht so gut zurechtkommen. Und es ist ja auch nur ein Angebot. Also es ist ein Angebot für Medizinstudierende. Es ist ein Angebot für Menschen, die sich dafür interessieren. Es ist natürlich kein Pflichtprogramm oder so.
Ich werde es mir bestimmt anschauen, wenn ich in Wien bin. Ich habe aber auch schon vor 23 Jahren zu rauchen aufgehört. Die Raucherlunge zumindest schockt mich nicht mehr. Wir sprachen über den Narrenturm zu Wien und die anatomisch-pathologische Sammlung des Naturhistorischen Museums dort in der Ausstellung mit Generaldirektorin Dr. Katrin Wohland. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja,
herzlich willkommen in Wien. Bis bald.
Danke, bis bald. Warum sprechen wir Menschen verschiedene Sprachen? Wenn man der Bibel glaubt, dann liegt das daran, dass wir irgendwie Mist gebaut haben mit einem Turmbau zu Babel. Wie geht nochmal diese Geschichte, werden sich jetzt einige fragen. Wir fragen zusätzlich auch noch, wie hat sich Sprache eigentlich wirklich in der Menschheitsgeschichte verändert? Hatten wir mal sowas wie eine Ursprache? Und wenn das so ist, werden wir immer, immer, immer mehr Sprachen haben in Zukunft oder verschmilzt das alles möglicherweise irgendwann wieder? Wir fragen Religionswissenschaftler und Freund unserer Sendung, Michael Blume. Guten Morgen, Michael.
Hallo, Michael.
Hallo, ihr zwei. Schön, euch wieder zu hören.
Dito.
Wunderschön, dich dabei zu haben, Michael. Aber hilf uns noch mal ganz kurz auf die Sprünge. Erzähl uns doch noch mal ganz kurz die Geschichte vom Turmbau zu Babel.
Ja, das ist eine kurze und sehr rätselhafte Geschichte, weil sie ist eigentlich direkt nach der Noah-Geschichte, nach der Sintflut-Geschichte. Die Menschen tun sich zusammen und bauen einen riesigen Turm, um quasi bis zu Gott hochzugelangen. Der guckt runter, findet das gar nicht so lustig und verstreut die Menschen, indem er ihnen unterschiedliche Sprachen gibt. Und das ist dann sozusagen der Turmbau zu Babel, ist also die Geschichte von einem Imperium, das nicht bis in den Himmel reichen durfte.
Jetzt ist das natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen putzig, dass man denkt, schon ein normaler Turm hätte bis zu Gott reichen können und deswegen ist der sauer geworden. Aber vielleicht war es ja auch einfach nur die Anmaßung, die ihn gestört hat. Wir fragen uns ja oft, ist an diesen Geschichten was dran? Und du hast die Sintflut erwähnt, da sagt man, naja, große Fluten gab es ja. Gab es auch mal sowas wie eine Ursprache?
Es ist so, dass grundsätzlich in der Bibel werden alte Mythen wie Sintflut und so weiter aufgegriffen und neu umgeformt. Also es wird den Geschichten ein neuer Sinn gegeben. Und bei der Geschichte ist es also tatsächlich so, dass eine Erklärung gesucht wurde, warum gibt es eigentlich unterschiedliche Sprachen. Und heute wissen wir, das ist uralt. Schon die Neandertaler konnten sprechen. Wir haben Weißes um unsere Augen, weil wir sogar mit unseren Augen sprechen können, mit Gesten. Also was Sprache ist Millionen Jahre alt, hat sich langsam entwickelt. Aber die Geschichte vom Turmbau zu Babel erklärt quasi, aha, diese vielen Sprachen haben einen Sinn, dass nämlich niemand so mächtig werden kann. Niemand so mächtig werden darf. Quasi, warum man Trump Twitter wegnehmen sollte.
Also, das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ich weiß nicht, ob das
hat er geklappt.
Ja, genau.
Bin nicht sicher, ob die Evangelikalen in Amerika das so verstanden haben. Wir sollten da nochmal Aufklärung betreiben. Aber jetzt nochmal zu diesem anderen Aspekt. Weiß man das, ob früher weniger Sprachen existiert haben und die in der Zeit sozusagen sich ausdifferenziert haben? Oder ist das alles so ein bisschen in den Jahrhunderttausenden verloren?
Nee, also man weiß schon, wie sich Sprachen entwickeln. Und da ist es zum Beispiel so, dass das Deutsche durch die Lutherbibel, ja, also durch die Bibelübersetzung überhaupt erst vereinheitlicht wurde. Oder im Englischen die King James Bibel, das gedruckte Wort, davor gab es viel mehr lokale Dialekte. Ja, wenn ihr heute vergleicht Deutsch und Niederländisch zum Beispiel, also gemeinsame Wurzeln, die sich dann aufeinander entwickelt haben. Das heißt, es ist eher so, wir haben jetzt ein Sprachensterben. Durch große Medien sozusagen werden kleine Sprachen vereinheitlicht und verschwinden, werden quasi globalisiert. Früher hatte faktisch jedes Ort, wir haben hier im Schwäbischen, wird noch ganz viel drüber gescherzt, dass die Leute selbst zwei Orte voneinander entfernt unterschiedliche Aussprachen hatten. Also es werden leider eher weniger Sprachen. Wir bewegen uns tatsächlich auf so eine Einheitsgeschichte zu.
Okay, jetzt sagst du ja leider. Andererseits ist es natürlich ein Bedürfnis der Menschen und auch wichtig, sich miteinander zu verständigen. Wie wichtig ist aus deiner Sicht dabei die Digitalisierung? Weil theoretisch haben wir ja den Babelfisch.
Also ich finde es gut, wenn wir alle eine gemeinsame Sprache beherrschen, zum Beispiel Englisch, und dann aber gleichzeitig auch noch Sprachen haben, die uns mit unserer Heimat verbinden, in denen Witze möglich sind. Ja, also ich bin, wie gesagt, Schwabe, aber ohne Kölsch wäre Deutschland ärmer. Ja, also es ist quasi so, dass wir haben ja auf der einen Seite Informationsübertragung, wir haben auf der anderen Seite auch Gefühle. Und stellt euch eine Welt vor ohne Je t'aime zum Beispiel, ja, weil der man nicht mehr auf Französisch sagen könnte, dass man einander liebt. Das
wäre hauchen bitte, Arme, hauchen, je t'aime. Hauchen, ganz wichtig. Genau. Ja, wäre das nicht auch eine mögliche Zukunft? Wir haben gerade sozusagen, bevor der Song auslief, haben wir beide uns über das Jiddische unterhalten. Auch eine wunderschöne Sprache, die ja auch auf jeden Fall emisch erhalten bleibt unter bestimmten orthodoxen Kulturen und so weiter und so fort. Wäre das eine Möglichkeit, dass wir später so eine Weltsprache haben und dann pflegen wir aber unsere kleinen, alten, regionalen Sprachen vielleicht des Flairs wegen oder weil wir einfach auch wahnsinnig viel Zeit haben in Zukunft, wenn ich mir anschaue, wie viel spezielle sozusagen nach Interessensgruppen YouTube-Kanäle es gibt, ja, wo auf einmal Teenager sich Linguistik-Kanäle angucken und so weiter. Das wäre doch auch eine schöne Vision, oder Michael?
Exakt, ja. Also nächsten Sonntag machen wir sogar einen Kongress zum Jiddischen in Berlin. Und es ist wirklich so, ich meine, wir sind ja hier im Radio. Es weiß doch eigentlich jeder und jede, wie wichtig Sprache ist und Sound ist. Und dass das was anderes ist, als wenn ich einen Text lese. Ich bin ein Lesenerd, ich liebe Bücher. Und trotzdem wäre es doch schade, wenn quasi Sprachen abstumpfen und vereinheitlichen. Es ist doch einfach schön, wenn es da eine Vielfalt gibt. Wenn wir uns einerseits verständigen können, alle, und andererseits aber auch eigene Sprachen pflegen können, das wäre doch ziemlich dicht am Ideal, oder?
Das wäre super. Und dann lass mich passend zu deinem jiddischen Kongress nächste Woche sagen, dus es sehr git, ja? Wir sprachen über den Turmbau zu Babel und die Entwicklung der Sprachen in der Menschheitsgeschichte mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Auf Jiddisch wäre es Mechel Blume. Mechel, vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao.
Danke, Michael. Tschüss. Ciao. Sie stehen auf große Uhren, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann blicken Sie jetzt mal vom Handgelenk auf, weil die richtig großen, dicken Dinger sind natürlich ohne Frage Turmuhren. Aber wie baut, eicht und pflegt man eigentlich Uhren in so großen Größenordnungen, vor allem auch in diesen unfassbaren Höhen? Das besprechen wir jetzt mit dem Uhrmacher Ingo Zimmer. Wunderschönen guten Morgen, Herr Zimmer.
Ja, wunderschönen Morgen.
Guten Tag. Wenn man an Uhrmacher denkt, dann denkt man ja eher an so Leute mit Lupe und ganz kleinen Werkzeugen und so weiter und so fort. Bei Turmuhren geht es dann, glaube ich, doch eher ein bisschen, naja, sagen wir mal, rustikal zu, oder?
Da jetzt etwas rustikaler zu, obwohl der Gedanke an Uhrmacher und Lupe schon richtig ist.
Okay, das heißt, sie machen eigentlich das Gleiche, aber mit deutlich anderen Werkzeugen und mehr Muskelschmalz, oder wie ist das?
Ja, so kann man das sehen.
Okay.
Okay, jetzt beschreiben Sie doch mal. Also wie so eine kleine Uhr entsteht, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, hat man in den ein oder anderen Film auch mal gesehen. Aber wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus? Ist das eine riesige Werkshalle? Weil die kleine Uhrmacherwerkstatt wird es ja nicht sein, oder?
Natürlich nicht. Die meisten Turmuhren werden ja, ich sag mal, vor Ort repariert. Mhm. Ja, man hat ja in den Jahrhunderten die mechanischen Uhren gebaut. Die waren sehr robust, sehr langlebig haltbar. Mhm. Und heute sind es eher elektrische Uhren, Antriebe.
Okay, aber da geht es jetzt dann um den Antrieb. Das Prinzip mit den Zahnrädern und so weiter und so fort wird ja wahrscheinlich das Gleiche sein, ne?
Das ist überall das Gleiche, ja.
Und
da hat sich auch in den letzten, ich sag mal, 60, 70, 80 Jahren auch nicht viel entwickelt.
Okay, und sind die alle gleich? Also wenn Sie zu einer Turmuhr kommen, verstehen Sie die sofort oder müssen Sie dann erst mal gucken, wie die Teile ineinander greifen?
Nö, an sich versteht man das.
Okay.
Das
cool.
Ist so, dass die Bauart bei vielen, vielen Turmuhren, mechanischen Turmuhren gleich ist. Mhm. Das Antriebsprinzip oder das Prinzip der Turmuhr ist immer ähnlich. Mhm. Und dann gibt es ja ein paar Ausnahmen, wo man ein mechanischen Glockenspiel noch mit dran hat, wie im Olympiapark. Da ist so ein Glockenmechanik mit dran, die eine Melodie spielen. Das sind schon die etwas außergewöhnlichen Dinge, die einem im Arbeitsalltag begegnen.
Haben Sie denn selber schon mal eine eigene Turmuhr für irgendeinen Auftraggeber gebaut oder wäre das mal ein Wunsch von Ihnen?
Na, eine eigene Uhr haben wir nicht gebaut, eher, ich sag mal, komplett vergammelte Uhr wiederhergestellt.
Ja. Und wenn Sie vergammelt sagen, dann sind die Teile verrostet, ja, oder wie muss man sich vorstellen?
Da ist dann nicht mehr viel vorhanden.
Okay.
Sag mal.
Ja.
Ja, da sind nur noch Fragmente da. Macht man den Uhrenantrieb, macht man dann elektrisch.
Aha.
ja, mechanische Uhren sind also eigentlich nicht mehr, werden eigentlich nicht mehr gebaut, weil die sehr wartungsintensiv sind, mhm, sehr pflegeintensiv und die Kommunen ja auch nicht das Geld haben für diese ewigen Wartungen, mhm, und immer wiederkehrenden Arbeiten.
Aber ist es nicht auch schön, wenn so eine mechanische Uhr noch funktioniert nach 100 Jahren oder so?
Ja, durchaus. Ich habe ja ein paar in Wartung. Mhm. Das ist schon schön, wenn man zum Beispiel in der Otto-Suhr-Allee aufs Rathaus steigt. Aha. Da ist eine Rochlitz-Uhr von 1900 und das ist schon, da geht das Herz auf.
Und dann sagen Sie uns mal, was Sie da auch machen. Also wenn Sie jetzt sozusagen speziell bei so einer alten Uhr sind, wird dann erstmal alles gefettet oder werden da manchmal auch Teile ersetzt oder was ist so Ihr normaler Job da?
Der normale Job ist erstmal die Uhr sauber zu machen, den Staub runterzumachen, so dass man die auch wieder anfassen kann, auch wenn ein Fremder kommt. Und dann gibt's eben spezielle Öle und Fette, die man verwendet für die Lager. Und dann kontrolliert man eben, wo sind Abnutzungen, wo könnten Probleme mal irgendwann auftauchen.
Mhm. Wie schwindelfrei müssen Sie sein für Ihren Job?
Welche Teile tauscht im Wartungsrhythmus, ist eigentlich nicht.
Hört sich mal, wie schwindelfrei muss man sein?
Und haben Sonnepolituren auf ihren Wellen und haben ja noch früher schön Bronze benutzt.
Mhm. Das klingt spannend. Ich glaube, Sven, jetzt darfst du deine Frage zum dritten Mal stellen. Ich glaube, jetzt klappt's auch.
Ich versuch's. Wie schwindelfrei muss man für Ihren Job denn sein? Also wie viel ist davon drin in einem Turm und Sie sehen gar nicht, wie hoch Sie sind und wie oft baumeln Sie draußen?
Na, baumeln wir gar nicht. Da habe ich zwei Industriekletterer, die beherrschen ihr Handwerk, die kommen mit ihrem Seilzeug. Mhm. Und dann arbeiten wir da zu dritt. Sozusagen ich im Turm und die beiden draußen. Mhm. Aber mit den beiden Industriekletterern mache ich eben schon 20 Jahre. Man kennt sich. Einer davon ist gelernter Schlosser. Mhm. Und dann funktioniert die Kommunikation sehr gut.
So, wie sieht denn das bei Ihnen persönlich aus? Haben Sie eine dicke mechanische Uhr am Handgelenk und jede Menge Kuckucksuhren und Pendeluhren bei sich in der Wohnung? Oder sind Sie privat eher modern unterwegs?
Nee, eher modern.
Okay, verstehe. Na gut, dann.
Ich hab am Handgelenk eine Uhr, die hat einen elektronischen Kompass drin, den ich ab und zu mal brauche, um zu gucken, wo ist Südwest, wo ist Frankfurt am Main, wo kommt die Funkzeit her, ja, um entsprechende Funkempfänger auszurichten.
Und trotzdem steigen Sie dann auch mal aufs Rathaus Charlottenburg oder woanders hin und pflegen die mechanischen Uhren und auch andere. Wir sprachen über Turmuhren mit Uhrmacher Ingo Zimmer. Mehr über seine Arbeit erfahren Sie unter zeitanzeiger.de, auch eine sehr schöne Domain. Herzlichen Dank, Herr Zimmer.
Ja,
vielen Dank, Herr Zimmer.
Ciao. Tschüss.
La Tour Eiffel oder den Eiffelturm in Frankreich, den kennt natürlich jeder. Aber wussten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir auch so ein Ding in Berlin haben? Ein Eiffelturm bei uns, der steht vor dem Centre Français de Berlin. Und wieso er das tut, das besprechen wir jetzt mit Florian Fangmann vom eben Centre Français de Berlin. Wunderschönen guten Morgen, Florian. Bienvenue bei 2 auf 1.
Ja, bonjour, hallo.
Bonjourchen, wie ich gerne sage. seit wann gibt es denn den Eiffelturm auch in Berlin? Hatten wir den immer schon? Hat noch keiner entdeckt?
Doch, die gibt es schon einige Jährchen, das stimmt. Also es ist sozusagen ein Überbleibsel von den französischen Alliierten, die das sozusagen als Geschenk 1994, als sie abgereist sind oder zurück nach Frankreich sind, nach dem Mauerfall, haben sie uns das Duplikat dagelassen. Und es stand immer auf diesen Volksfesten, deutsch-französischen Volksfesten, die ja sehr beliebt waren bei den Berlinerinnen und Berlinern. Und genau.
Mhm. Jetzt
also schon 25 Jahre bei uns im Centre, vor dem Centre, ja.
Hilf uns kurz auf die Sprünge, wie genau sieht der aus? Ist der originalgetreu? Was ist so maßstabsmäßig? Der wird ja jetzt nicht 300 Meter hoch sein.
Nee, fast, genau. Also 13 Meter hoch, es ist schon nicht ganz klein, 13 Meter und ist aus Holz. Also das ist sozusagen, alle denken, der ist irgendwie Stahl oder so, ist eine Holzkonstruktion, also muss auch alle 10 Jahre erneuert werden. Und da hat sich jemand sehr viele Gedanken gemacht, das wirklich gut nachzubauen und genau, ist auf jeden Fall ein hübsches Ding.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich meine, also für so, die waren so lange bei uns, da hätt's so, sagen wir mal, 150 Meter hoher mindestens auch eigentlich getan, oder? Den 13 Meter, jetzt fällt mir auch ein, dass ich ihn kenne natürlich von Volksfesten, aber ich habe gedacht, wir sprechen hier über etwas deutlich Größeres. Dann sprechen wir jetzt doch mal über etwas Größeres, nämlich über die Aufgaben des Centre Français.
Ja, also es ist, wie gesagt, das Gebäude der ehemaligen Alliierten gewesen, die sich dann unweit von der Kaserne, heute Jus-Weber-Kaserne und Flughafen Tegel, da ein Kulturzentrum, ein Begegnungszentrum hingebaut haben, wo auch sozusagen die lokale Bevölkerung hin durfte. Und heute sind wir sehr stark im internationalen Jugendaustausch engagiert, Schüleraustausch, Städtepartnerschaft Paris-Berlin, darum kümmern wir uns. Darüber hinaus haben wir auch ein lokales Kulturzentrum, ein Kino, City Kino Wedding, was auch in Berlin bekannt ist, eine Unterkunft, wir haben auch Gastronomie und Seminarbetrieb. Also schon eine große Infrastruktur in einem Gebäude, was in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist,
1961 gegründet. Ja. An der Stelle eine essentielle Frage. Gibt es bei euch gute Croissants und gutes Baguette in eurer Gastronomie zu kaufen?
Aber selbstverständlich, nein, also man kann nicht zu uns sozusagen direkt morgens die Croissants oder so kaufen, sondern es gibt da sozusagen bei uns beim Frühstück für die Gäste in der Unterkunft sicherlich sehr gute Viennoiserie, aber wir haben einen guten Caterer, der Gustave heißt und der macht gute französische Küche, also das ist auf jeden Fall der Fall.
Sorry, aber müsste es nicht eure Mission sein, französische Lebensart nach ganz Berlin zu bringen, wenn ich dann schon höre Städtepartnerschaft Berlin-Paris, da ist doch in Sachen Backwaren aber jetzt noch Luft nach oben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele gute französische Konditoren und Boulangerie hier in Berlin, finde ich. Die muss man so ein bisschen suchen in den Schützen. Aber wir haben auch zum Beispiel einen Austausch zwischen Auszubildenden im Bäcker- und Konditorenbereich zwischen Berlinern und Franzosen und Parisern. Und da machen wir zum Beispiel so deutsch-französische Kreationen, wo wir in der Schwarzwälder Kirschtorte mit dem Eclair zum Beispiel crossen. Und das ist auf jeden Fall auch unsere Aufgabe.
Da sozusagen. Ich habe mich gerade gefragt, was die französischen Bäcker, genau, was die von unseren lernen. Mettbrötchen und Bulettenbrötchen, habe ich kurz gedacht. Und vielleicht noch einen Pfannkuchen, oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist
Das geben wir Florian Fangmann vom Centre Français als Rechercheaufgabe mit. Wir wollen uns jetzt ganz herzlich bedanken. Wir sprachen über den gigantischen Berliner Eiffelturm und die Aufgaben des Centre Français. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Florian. Schönen Tag.
Ciao.
Wassertürme gibt es überall in Deutschland und auch in Berlin gibt es einige. Während wir bei dem in Spandau früher feiern waren, kann ich mich dunkel erinnern, wurde bei dem im Prenzlauer Berg Wein angebaut. Es gibt ein Weinanbaugebiet im Prenzlauer Berg am Wasserturm. Wie das nun zusammenpasst und was das für ein Wein ist, der dabei rauskommt, das besprechen wir natürlich mit Sommelier und Leiter des Eat Berlin Festival, Bernhard Moser. Wunderschönen guten Morgen, Bernhard.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, das klingt ja wie ein Traum aller Weingenießer, dass der Wasserturm zum Weinturm wird.
Ja, oder?
Ja.
Aber tatsächlich ist ja Berlin traditionell auch im Mittelalter ein und vor allem der Prenzlauer Berg auch ein Weinanbaugebiet gewesen, immer schon. Und auch das alte Stadtwappen vom Prenzlauer Berg, das ja bis 2000 gültig war, da ist neben dem Hopfen auch eine Weinrebe drauf. Und es gibt auch eine Weinmeisterstraße und es gibt einen Weinbergsweg und so weiter. Das heißt, auch die Adressen geben da immer so ein bisschen Hinweise, dass es da eben schon auch ein bisschen Tradition gibt.
Genau, Trinkersteig, solche Sachen. Und jetzt sage aber mal, wie ist es denn aber heute? Ich meine, Vergangenheit ist ja gut und schön, aber im Mittelalter kann ich ja nicht einkaufen gehen.
Nee, nicht mehr. es ist sehr anständig. Also es stehen aktuell da 50 Reben. Die wurden auch von zwei Wiener Winzern sozusagen gepflanzt, Kobenzl und Zahel. Und beide sind berühmt und bekannt für den Wiener gemischten Satz. Gemischter Satz bedeutet, dass wir Trauben anbauen, also unterschiedliche Rebsorten, die dann aber gemeinsam geerntet und gemeinsam gekeltert werden. Und das zeichnet eben den gemischten Satz aus. Es ist aber gemischter Satz natürlich eine geschützte Herkunftsangabe, das darf man nur als Wiener Winzer draufschreiben. Aber rein von der Technik her wird dieser Wein als gemischter Satz geerntet.
Naja, wir sind ja hier eher so ein bisschen mehr international. Wir nennen es einfach Mixed Sentence, weißt du, dann klappt es auch. Ja.
Aber Bernhard, ganz kurz mal, 50 Reben, das klingt jetzt schon relativ murklig, oder?
Ja, das ist kein bedeutendes Anbaugebiet, sagen wir mal so.
Was?
Es ist auch so, dass die Weine gar nicht gehandelt werden, also gar nicht gehandelt werden dürfen auch weinrechtlich.
Die kriegst gleich du alle, oder was?
Ja, genau. Und schön wär's. Aber nee, die werden zu besonderen Events werden die dann ausgeschenkt oder versteigert, auch für wohltätige Zwecke, auch der Weinbauverein, der das Ganze pflegt und so, die brauchen ja auch immer ein bisschen Geld und dafür wird das dann eben auch eingesetzt.
Hast du mal einen getrunken? Weil es ist ja eine Sache, dass zwei tolle Winzer tolle Reben pflanzen. Und dann ist es ja noch so, Wein ist ja doch abhängig von der Lage und so. Also taugen die was?
Also tatsächlich, das Besondere ist, dass diese Weine ausgebaut werden auf Schloss Proschwitz von Georg Prinz zur Lippe. Und der ist halt super professionell. Also der hat eine wahnsinnig moderne Anlage auch und der kann einfach auch richtig gut Wein machen. Und ich habe die Weine probiert, vor allem auch den Prenzlberger Riesling, der nicht dort wächst, sondern in der Nähe des jüdischen Friedhofs. Ist schon Pankow, glaube ich. Und der ist schon aus meiner Sicht der beste Wein, der in Berlin ausgebaut wird. Und also der ist schon richtig, richtig gut. Also das kann man empfehlen und das kann man auch ruhig mal machen. Und der Wein heißt auch jetzt der Besondere. Den Riesling, den kann man aber tatsächlich erwerben. Den kann man auch kaufen.
Okay, aber jetzt sag mal, weil du hast gesagt, ja, der Prinz da hat eine besondere Anlage und so weiter und so fort. Heißt es, dass man heute mit der modernen Technik andere Sachen rausholen kann im Prinzip aus den Trauben, als es früher möglich gewesen wäre und dadurch quasi mit Qualität Traube X einen Wein mit X plus irgendeiner Qualitätsstufe machen kann?
Ja, definitiv. Also die Kellertechnik ist mittlerweile so weit gereift, dass wir, also klar, gutes Traubengut ist schon wichtig, dass ich da keine allzu große Fäulnis habe, dass ich keine, also die Trauben müssen schon gesund sein, die müssen auch reif sein. Ja, also ich kann fehlende Reife kann ich ganz schwer im Keller wieder wettmachen, aber ich kann eine saubere Gärführung gewährleisten und ich kann dadurch eben auch aus nicht perfekten Traubengut, da meine ich jetzt perfektes Traubengut, das halt an der Mosel wächst oder an der Nahe oder so, da kann ich im Keller schon wahnsinnig viel reparieren.
Im Keller viel reparieren, das klingt ein bisschen nach Werkstatt, das klingt super. Jetzt haben wir über Wein aus Berlin geredet, reden wir kurz über Wein in Berlin. Eat Berlin geht jetzt bald wieder los, wann denn genau und was sind da denn so für Winzer dabei?
Also, du, wir haben eine enge Partnerschaft mit dem VDP, mit dem Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Und dadurch kann ich immer gewährleisten, dass auf meinem Festival die Creme de la Creme der Weinbereiter in Deutschland sind. Insofern spielt Wein da natürlich bei uns eine riesengroße Rolle und natürlich auch neben dem Essen. Also los geht's am Donnerstag, den 28. Oktober mit unserer großen Benefizeröffnung und es endet dann am 7.11. mit unserer Abschlussgala und dazwischen haben wir so gut 60 Events.
Und du hast jetzt gerade immer ausgebaut gesagt. Bei der Eat Berlin heißt es ja oft ausverkauft schon so kurz vorher. Kann man noch Karten bekommen für Events?
Man kann. Es lohnt sich wirklich, weil dadurch, dass halt einige Veranstalter sich für 2G entschieden haben, können wir deutlich mehr Plätze dort aufnehmen. Mhm. Und das heißt, es sind viele Veranstaltungen, die vorher ausgebucht waren, die jetzt umgestellt haben auf 2G, haben plötzlich wieder Plätze frei. Das heißt, es lohnt sich wirklich mal auf die Homepage zu gehen, auf www.eat-berlin.de und da einfach mal zu gucken, was noch verfügbar ist.
Das wird jetzt bestimmt zahlreich getan. Wir sagen erstmal www.danke-schön.de an Eat Berlin Festivalleiter Bernhard Moser. Er ist auch Sommelier und hat schon die Weine gekostet, die in der Nähe des Wasserturms angebaut werden. Dankeschön, Bernhard.
Vielen Dank, Bernhard.
Jetzt erinnern wir uns mal ganz weit zurück, so an die guten alten Teenie-Zeiten. Als ich so 13, 14 war, war ich das erste Mal verknallt, bin in die Schule gegangen, war unfassbar cool, habe mit Pickeln gekämpft und mir irgendeine blöde Klerasiercreme auf die Stirn geschmiert, die meine Augen zum Brennen gebracht hat, war manchmal auch noch im Sportverein und ansonsten halt mit Kumpels rumgehangen. Was damals noch rumhing hieß, chillen war noch nicht erfunden. Was ist denn nur los mit den jungen Menschen heute? Also ich meine, wenn sie vor kurzem die Olympischen Sommerspiele verfolgt haben, dann konnten sie beobachten, die gewinnt olympisches Gold, zum Beispiel eine 13-Jährige beim Skateboard fahren und beim Turmspringen eine 14-Jährige. Aber warum sind Jugendliche so erfolgreich bei Olympia, wenn wir doch über Jahrzehnte lang in den Radiosendungen gehört haben, dass man jahrhundertelang trainieren muss? Und wie alt sollte man eigentlich sein, so ein Mindestalter, um sich so einem Wettkampf auszusetzen? Das besprechen wir jetzt mit der Schwimmerin, mehrfachen Paralympic-Medaillengewinnerin und Olympia-Expertin Kirsten Bruhn. Frau Bruhn, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Also Frau Bruhn, ich habe meinen meinen Söhnen mit 15, 16 noch das Fitnessstudio verboten, weil ich gesagt habe, solange wie dein Knochengerüst nicht komplett entwickelt ist, möchte ich nicht, dass du so einen belastenden Sport machst. Kann man so ein hartes Training wie für Olympia überhaupt vereinbaren mit der Jugend dieser Kinder und mit dem, was sie später, die brauchen ihren Körper ja noch sehr viel länger im Verhältnis als zu mir, der ich jetzt 51 bin. Kann man das noch unter einen Hut bekommen?
Das kann man mit Sicherheit. Das darf man aber auch nicht pauschalisieren. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es in allen Nationen, in jeder jungen Altersschicht zu kontrollieren ist oder auch zu verantworten ist. Aber mehr möchte ich mich da gar nicht aus dem Fenster raushängen. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man das auf jeden Fall. Also es ist ja nicht jeder Sport extrem belastend, auch wenn er im Hochleistungssport betrieben wird, auf die Knochen und auf sonstige Entwicklungsprozesse des Körpers.
Okay, also Sie vielleicht
gehen wir mal davon aus. Nicht.
Einarmiges Reis. Also da würde ich jetzt sagen, sind wir einer Meinung definitiv. Das sollte man vielleicht erst dann machen, wenn die Knochendichte entsprechend ist und auch das Wachstum entsprechend ausgereift ist. Mhm. Zumindest auf einem Niveau, wo wir sagen, da sind wir im Spitzensport. Ja.
Welche Vorteile hat es denn, so früh auch schon so weit vorne mitzumachen? Weil eigentlich ist ja Olympiateilnahme und vielleicht sogar eine Goldmedaille ja immer so das Lebensziel eines Sportlers, einer Sportlerin.
Also man sollte vielleicht davon ausgehen, dass die Prämisse jetzt bei einem Sportler, auch wenn er dann früh in den Leistungsbereich geht, nicht gleich der ist, auch bei der nächstmöglichen Olympiade oder bei den nächstmöglichen Paralympics teilzunehmen. Also da haben ja auch Trainer und sonstige Teammitglieder auch noch ein Mitreden und so auch natürlich die Familie, sprich die Eltern oder die Erziehungsberechtigten. Also das muss man auch ganz klar sagen. Das wird schon extrem eruiert und auch durchdacht. Ist derjenige jetzt wirklich nicht nur von der Leistung so gut, sondern ist er auch mental so weit, dass er das entsprechend auch durchsteht? Weil das ist ja nochmal ein ganz hoher Druck, gerade in diesen hohen, extremen Niveaubereichen, wie aber auch bei Olympischen und Paralympischen Spielen. Das ist jetzt nicht nur, weil derjenige oder diejenige die Qualifizierung oder die Nominierung hat und dann die Qualifizierung schafft, dass sie dabei ist oder der dabei ist, sondern da werden auch noch Diskussionen stattfinden. Mhm. Da möchte ich dran glauben, da glaube ich auch dran. Mhm. Und in dem deutschen Bereich möchte ich sagen, zu 70-80% kann ich das auch guten Gewissens behaupten, weil ich das einfach weiß.
Ja, okay, 70-80%, da bleibt da doch irgendwie 20-30% Unsicherheit. Und bei mir ist es dann immer so, ich kenne sozusagen beide Arten von jungen Menschen. Ich kenne die wirklich, und es geht ja nicht nur um Sport. Es gibt Kinder, die mit 8 sagen, ich will Schauspieler werden. Und die machen so einen Terz, bis die Eltern sie dann lassen, ja. Und dann gibt es aber auch die Eltern, die finden, Mensch, mein Sohn, meine Tochter ist so wahnsinnig talentiert, die sollte eigentlich auf die Bühne, und die dann dauernd zu Castings fahren. Und das wird es ja sicherlich beim Sport auch geben. Also ist es nicht auch eine Gefahr, dass die Eltern einfach gerne einen Superstar zu Hause möchten, egal ob das jetzt Sport, Musik, Film oder sonst was ist?
Auf jeden Fall. Mhm. Und da muss den Eltern einfach auch klar sein, das wird nicht für Nachhaltigkeit sein, weil dann werden sie ihr Kind einfach kaputt kriegen. Weil wenn der Körper noch so leistungsfähig ist, aber der Geist und die Seele nicht mitmachen, dann bricht das ein irgendwann. Also das wird dann wahrscheinlich keine zweite Olympiade oder keine zweiten Paralympics geben in so jungen Jahren. Sein Kind zu pushen und dann auch auf ein Niveau zu bekommen, das hat nichts von Nachhaltigkeit und auch nichts von Gesundheit oder dem Sport, wie ich ihn definiere und verstehe.
Frau Bohn, abschließend vielleicht die Frage, wenn man jetzt mit 13 oder 14 die Goldmedaille geholt hat, ist man dann nicht den Rest seines Lebens sozusagen quasi drauf gepolt, diesen Erfolg zumindest zu wiederholen, weil richtig toppen kann man ihn ja wahrscheinlich nur schwer. Also ist das nicht auch ein lebenslanger Druck, weil man sich selbst die Messlatte so früh so hochgelegt hat?
Ja, du jagst dann dir selber hinterher, genau. Das kann man so sagen. Mhm. Es ist natürlich auch ein Modell, dass Athleten sagen, wenn sie einmal da waren und einmal die Goldmedaille in der Hand haben oder was auch immer erreicht haben, ihr Ziel erreicht haben, dass sie sagen, jetzt sind sie bedient, satt und jetzt suchen sie das nächste Ziel. Sprich nicht im Sport, sondern in anderen Bereichen. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, du jagst dir selber dann hinterher und dein Bestzeiten.
Ja. Mhm. Ja, jagen Sie sich selbst noch hinterher oder haben Sie da ein gutes Verhältnis zu?
Also zum Schwimmwettkampf jage ich mir selbst nicht mehr hinterher. Ich jage mir jetzt in anderen Bereichen hinterher, das Leben einigermaßen gut auf die Reihe zu bekommen, diese Gesellschaft irgendwie, so gut es geht, nicht zu akzeptieren, aber mit ihr klarzukommen, weil ich finde, wir sind krank im Moment, im wahrsten Sinne des Wortes, in verschiedenen Bereichen. Und da jage ich mir hinterher in dem Sinne, als dass ich irgendwie klarkomme. Ja.
Dann wünschen wir Ihnen dabei viel Erfolg und ich bin sicher, dass wir diese Themen an einer anderen Stelle nochmal vertiefen werden. Jetzt sprachen wir erstmal über Jugendliche, die bei Olympia in Disziplinen wie zum Beispiel Turmspringen die ganz großen Erfolge holen und wie gesund das eigentlich ist oder sein kann und wie man da herangehen sollte. Und zwar mit Schwimmerin, mehrfacher Paralympic-Medaillengewinnerin und Olympia-Expertin Kirsten Bruhn. Herzlichen Dank, Frau Bruhn.
Vielen Dank, Frau Bruhn. Schönen Sonntag.
Sehr gern. Tito.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Der Turm oder Ode an René Marek.
Oh, wie vermisse ich so sehr das, was ein jeder kannte. Ein Turm, ein Maulwurf hat es schwer. Und dann erschallt Rappante. René, stell die Kulisse auf. Es wäre glatt zum Küssen. Und bring den Turm gleich mit herauf. Das war's auch schon. Tschüssen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.
Jetzt bin ich voll geblockt. Du hast viel geblockt.